Ja, vielen Dank auch von mir. Guten Abend und vielen Dank für die Möglichkeit, hier Ihnen ein bisschen über meine Forschung und über das Gedächtnis erzählen zu können. Zunächst einmal, der Titel des Vortrags ist ja schon genannt worden, zunächst mal eine Übersicht über das, was ich Ihnen heute erzählen möchte. Zum einen möchte ich einmal ganz kurz auf den Begriff Neuropsychologie eingehen und auch noch mal ganz kurz erwähnen, aus welcher Abteilung ich hier an der Uni eigentlich komme. Dann möchte ich auf das Gedächtnis eingehen, insbesondere auf verschiedene Gedächtnissysteme und Einsichten, die wir durch Patienten, die Gedächtnisstörungen haben, über verschiedene Gedächtnissysteme gewinnen können. Und dann kommen wir schon zu dem, was auch im Vortragstitel schon angesprochen wird, das semantische Gedächtnis. Da werde ich dann noch genau erklären, was das ist. Und ganz zum Schluss schauen wir uns einen ganz bestimmten Aspekt des semantischen Gedächtnisses an, nämlich den Gebrauch von Werkzeugen. Und ich stelle Ihnen ein Störungsbild vor, was man bei Patienten mit Hirnschädigungen manchmal sehen kann, die Apraxie. Zunächst mal ganz kurz nochmal zu der Abteilung, aus der ich komme, obwohl das schon genannt worden ist. Das ist also die Abteilung Neuropsychologie am Institut für kognitive Neurowissenschaft hier an der Uni innerhalb der Fakultät für Psychologie. Unter der Leitung von Frau Professor Daum und Herrn Dr. Suchan. Und wir sitzen im Gebäude GAFO 05, das ist also ganz im Keller an der Südseite der Universität. Forschungsschwerpunkte der Abteilung sind ganz allgemein neuropsychologische Grundlagen von Lernen und Gedächtnis, relativ breit, etwas spezifischer. Einige meiner Kollegen beschäftigen sich mit neuronalen Mechanismen der Gesichter- und Körperverarbeitung. Und meine eigenen Forschungsprojekte und Interessen sind einmal Entscheidungsfindung und neuronale Korrelate davon und dann im Rahmen dieses Sonderforschungsbereichs, der ja schon mehrmals genannt worden ist, interessiere ich mich eben auch für das semantische Gedächtnis und darüber möchte ich Ihnen heute etwas erzählen. Dann mal eben zu dem Begriff Neuropsychologie. Was ist Neuropsychologie überhaupt? Die Neuropsychologie ist eine wissenschaftliche Disziplin, die sich mit den zentralen nervösen Grundlagen des menschlichen Verhaltens und Empfindens beschäftigt. Wenn man es auf den Punkt bringen will, dann bedeutet das Ziel neuropsychologischer Forschung ist es, Zusammenhänge zwischen Gehirn und Verhalten herzustellen. Also welcher Teil des Gehirns ist für welche Art von Verhalten zuständig? Und welche Methoden nutzen wir in der Neuropsychologie? Zum einen besteht die Möglichkeit, dass man mit verschiedenen Methoden Hirnaktivität misst, während Menschen, also bei uns im Experiment Probanden, bestimmte Aufgaben lösen. Also das heißt, wir geben den Probanden bestimmte Aufgaben und sagen, bitte merkt ihr mal diese Bilder oder diese Wörter. Und währenddessen messen wir Hirnaktivität, zum Beispiel mit funktioneller Kernspintomographie oder auch mit Elektroenzephalographie oder ereigniskorrelierten Potenzialen. Und dann schauen wir hinterher, welcher Teil des Gehirns war denn aktiv, als die Probanden das gemacht haben. Weitere Methoden, die sehr aufschlussreich sind, sind Studien bei hirngeschädigten Patienten. Wenn man also Patienten untersucht, die irgendeine Art von Hirnschädigung haben, kann man untersuchen, welche Leistungen, welche neuropsychologischen, kognitiven Leistungen diese Patienten nicht mehr leisten können, also zum Beispiel welche Gedächtnisausfälle vorhanden sind. Und darüber kann man Rückschlüsse ziehen auf die Funktion des Hirngebiets, was bei diesem Patienten beeinträchtigt ist. Eine weitere Methode ist transkranielle Magnetstimulation. Das machen wir selbst nicht. Ich habe das da nur aufgelistet, weil das von der Logik her ähnlich ist. Da kann man durch einen magnetischen Impuls für wenige Millisekunden die Funktion eines Hirngebiets beeinträchtigen und dadurch dann auch herausfinden, welche Leistungen dadurch beeinträchtigt werden. Jetzt kommen wir dann also zu Gedächtnissystemen. Und zunächst mal möchte ich Ihnen ganz kurz vorstellen, dass man verschiedene Arten des Gedächtnisses hinsichtlich der Zeit einteilen kann, wie lange bestimmte Informationen gespeichert werden. Einmal gibt es ganz kurzfristige Speichermöglichkeiten, sogenannte sensorische Speicher, die nur für wenige Millisekunden Informationen speichern. Sie können sich das zum Beispiel für visuelle Reize so vorstellen wie so ein Nachbild. Darauf will ich nicht weiter eingehen. Dann etwas, was auch in der Umgangssprache häufig vorkommt, ist ja das sogenannte Kurzzeitgedächtnis. In der Forschung gibt es aber eine relativ klare Definition von Kurzzeitgedächtnis. Und zwar bezeichnet man als Kurzzeitgedächtnis all das, was für wenige Sekunden im Gedächtnis behalten werden kann. Das klassische Beispiel ist, Sie wollen sich eine Telefonnummer merken. Beispielsweise, Sie rufen bei der Auskunft an und dort wird Ihnen eine Telefonnummer mitgeteilt. Sie haben aber nichts zum Schreiben dabei und wollen sich auch nicht direkt verbinden lassen, weil das zu teuer ist. Dann merken Sie sich die Nummer für wenige Sekunden, bis Sie die Nummer dann wählen, weil Sie direkt danach jemand anderes anrufen wollen. Das ist ein klassisches Beispiel für Kurzzeitgedächtnis. Langzeitgedächtnis wiederum hat im Prinzip eine unbegrenzte Kapazität. Also das heißt, es gibt eigentlich keine Grenzen, wie viel Information man im Langzeitgedächtnis speichern kann. Nichtsdestotrotz vergisst man natürlich viele Dinge. Und wenn wir uns dieses Langzeitgedächtnis jetzt nochmal genauer angucken, wie man das unterteilen kann, dann ist eine grobe Einteilung die zwischen explizitem oder deklarativem Gedächtnis auf der einen Seite und implizitem oder nicht deklarativem oder non-deklarativem Gedächtnis auf der anderen Seite. Der Unterschied zwischen den beiden Arten des Gedächtnisses ist der, explizites Gedächtnis ist all das, was man verbalisieren, also in Worte fassen kann. Wenn man es weiter aufsplittet, haben wir einmal das semantische Gedächtnis. Das ist alles das, was wir über die Welt wissen, so Fakten beispielsweise. Ich habe hier mal ein Bild vom Kolosseum mitgebracht. Also wenn Sie dieses Bild sehen, dann wissen Sie einmal, das ist das Kolosseum. Dann wissen Sie, das ist in Rom. Sie wissen auch, dass Rom die Hauptstadt von Italien ist, dass Italien in Europa ist. Das sind alles Fakten, die im semantischen Gedächtnis gespeichert sind. Aber auch, dass Sie bestimmte Dinge erkennen, beispielsweise alltägliche Objekte, dass das eine Flasche ist oder dass ein Computer, auch das ist Teil des semantischen Gedächtnisses, unser allgemeines Wissen über die Welt. Demgegenüber steht das autobiografische Gedächtnis, das ist die Erinnerung oder das Gedächtnis für Ereignisse aus dem eigenen Leben. Ich gehe gleich noch etwas genauer auf die Unterscheidung ein. Und implizites Gedächtnis nur ganz kurz, das sind Dinge, die man nicht in Worte fassen kann oder die man nicht verbal beschreiben kann. Das klassische Beispiel für sogenannte Fertigkeiten oder Gewohnheiten ist Fahrradfahren. Fahrradfahren ist etwas, das man irgendwann lernt, aber wenn man jemand anderem Fahrradfahren beibringen will, dann nützt es nichts, der Person zu beschreiben, wie das geht. Man könnte es sogar noch nicht mal, weil diese komplexe Abfolge von Bewegungen, die man da macht, wenn man quasi gerade droht zur linken Seite zu kippen, dass man schnell in die Gegenrichtung lenkt und so. Das sind Dinge, die man sich nicht bewusst macht, sondern die man einfach automatisiert und die man einfach kann oder nicht kann. Und das ist ein typisches Beispiel für implizites oder non-deklaratives Wissen oder Gedächtnis. Ein weiteres Beispiel ist die Konditionierung, die klassische Konditionierung, was vielleicht einigen von Ihnen auch etwas sagt, wo ich aber nicht weiter darauf eingehen möchte. Jetzt noch einmal etwas genauer zur Unterscheidung innerhalb des deklarativen Gedächtnisses zwischen semantischem und autobiografischem Gedächtnis. Wenn Sie Fragen haben, jederzeit zwischendurch, können Sie mich natürlich unterbrechen. Autobiografisches Gedächtnis, wie gesagt, bezeichnet die Erinnerung an eigene Erlebnisse in ihrem Kontext. Das mit dem Kontext ist ganz wichtig. Alles, was wir über unser Leben erinnern, da erinnern wir uns ja nicht nur daran, dass etwas stattgefunden hat. Beispielsweise der letzte Urlaub. Wir wissen nicht nur, dass wir letztes Jahr im Sommer beispielsweise auf Mallorca Urlaub gemacht haben, sondern wir wissen auch noch, wo das Hotel war im Vergleich relativ zum Strand. Wir wissen auch noch, ob uns Personen begleitet haben und welche. Wir wissen, was es dort immer zum Frühstück gab. All diese Dinge, das gehört zu dem Kontext. Also es geht nicht nur um den Fakt, wir waren dort und dort im Urlaub, sondern man hat eine ganze Reihe von Kontextinformationen und man bettet das Ganze in ein Erlebnis ein. Im semantischen Gedächtnis wiederum geht es wirklich nur um Daten und Fakten und, wie ich gerade auch schon gesagt habe, Wissen um die Identität und Bedeutung und Funktion von allen möglichen Dingen. Also Dinge, die wir erkennen und identifizieren können, das sind alles Inhalte des semantischen Gedächtnisses. Das hört sich jetzt so an, als wenn der Übergang zwischen den beiden, als wenn die Grenze zwischen den beiden Arten des Gedächtnisses sehr klar ist. Es gibt aber auch Beispiele, wo der Übergang fließend sein kann. Beispielsweise, wenn Sie erzählen, auf welcher Schule Sie gewesen sind oder auf welcher Grundschule Sie gewesen sind oder in welchem Kindergarten. Das wird schon, das gehört zwar zur eigenen Autobiografie und ist sozusagen autobiografisches Gedächtnis, aber das ist schon so automatisiert, dass Sie dieses Wissen auch haben, ohne sich konkret vielleicht an die Zeit erinnern zu können. Also man hat vielleicht nur ganz wenige Erlebnisse aus der Grundschule oder vor allem auch aus dem Kindergarten noch präsent. Trotzdem ist das aber festes Wissen, was man so hat über das eigene Leben. Und ob diese beiden Systeme, autobiografisches und semantisches Gedächtnis, ob das wirklich getrennte Systeme sind, darüber können uns Defizitmuster bei Patienten Auskunft geben. Wenn es Patienten gibt, bei denen die eine Art des Gedächtnisses betroffen ist, aber die andere nicht, dann ist das ein starker Hinweis darauf, dass die beiden wirklich unterschiedliche Arten des Gedächtnisses repräsentieren. Jetzt möchte ich einmal kurz auf Gedächtnisstörungen eingehen und einmal ganz kurz die Ursachen nennen. Es gibt eine ganze Reihe von möglichen Ursachen für Gedächtnisstörungen. Klassisch sind Schlaganfälle, also Hirnblutungen oder Minderversorgung bestimmter Hirnareale, aber auch Hirntumore, Hirnhautentzündungen, alle Arten von Kopfverletzungen und andere Ursachen kommen als Ursachen für Gedächtnisstörungen in Frage. Wenn wir uns jetzt genauer mit verschiedenen Arten der Gedächtnisstörung beschäftigen, dann unterscheidet man eigentlich zwei große Arten der Gedächtnisstörung. Einmal die sogenannte retrograde Amnesie und die anterograde Amnesie. Und entscheidend bei der Unterscheidung zwischen diesen beiden Formen der Amnesie ist der Zeitpunkt der Schädigung. Sie sehen hier unten so eine Zeitachse und bei dem klassischen Beispiel einer Kopfverletzung, die zum Beispiel im Rahmen eines Autounfalls passiert ist, dann gibt es ja einen ganz klaren Zeitpunkt, wann eine Hirnschädigung eintritt. Retrograde Amnesie bedeutet, dass Erinnerungen für Ereignisse, die vor dem Unfall passiert sind, verloren gegangen sind. Das ist das, was man so klassisch eigentlich mit Amnesie in Verbindung bringt. Was aber viel häufiger ist, ist die sogenannte anterograde Amnesie, dass durch eine Hirnschädigung Patienten nicht mehr in der Lage sind, neue Gedächtnisinhalte aufzunehmen. Das heißt, sie können sich nicht an Dinge erinnern oder Dinge nicht neu lernen, die nach der Schädigung passieren. Und beim sogenannten amnestischen Syndrom tritt eigentlich immer beides auf. Patienten, die unter dem amnestischen Syndrom leiden, die haben eine ganz starke anterograde Amnesie. Bei diesen Patienten im Extremfall ist es so, wenn die in der Klinik sind und sie als Untersucher in das Zimmer kommen und sich vorstellen mit ihrem Namen und sie gehen wieder raus und nach einer Minute kommen sie wieder rein, dann werden sie begrüßt, als wenn sie ein völlig Unbekannter wären. Also diese Patienten können keine neuen Dinge lernen, keine neuen Dinge sich merken. Die retrograde Amnesie ist demgegenüber seltener und nicht so stark. Das heißt, man hat vielleicht einen gewissen Zeitraum vor der Schädigung, an den man sich nicht oder nicht so gut erinnern kann. Es gibt aber eigentlich immer irgendwelche Gedächtnisinhalte, die weiter zurückliegen, die völlig unbeeinträchtigt sind. Auch bei starken amnestischen Syndromen gibt es bestimmte Erinnerungen, die weit zurückliegen, die gut erinnert werden können. Ein ganz häufig zitiertes Beispiel ist der sogenannte Patient HM, der in jedem klassischen Gedächtnislehrbuch vorkommt. HM hatte im Alter von 9 Jahren einen Fahrradunfall und infolgedessen im Alter von 10 Jahren oder ab dem Alter von 10 Jahren starke epileptische Anfälle, die mit ungefähr 16 Jahren, also in der Pubertät, sehr stark wurden, so stark, dass auch Medikamente die epileptischen Anfälle nicht stoppen konnten. Und deswegen haben sich Neurochirurgen zu der Zeit, das war in den 50er Jahren in den USA, entschlossen, beidseitig den Temporallappen des Gehirns inklusive des Hippocampus zu entfernen. Das sind Hirnstrukturen, die hier so seitlich medial liegen. Sie sehen hier einmal das Gehirn von HM und im Vergleich dazu ein gesundes, normales Gehirn. Hier nochmal in der Koronaransicht. Und Sie können leicht sehen, dass hier große Teile des Gehirns einfach fehlen. Und zu der Zeit damals wusste man noch nicht, dass der Hippocampus und der mediale Temporallappen einfach sehr wichtig für Gedächtnis sind. Und dementsprechend hatte dieser Patient nach der Operation zwar keine epileptischen Anfälle mehr, aber sehr starke Gedächtnisstörungen. Und ich möchte das mal kurz zeigen am Beispiel der retrograden Amnesie. Dieser Patient HM hatte eine völlige anterograde Amnesie. Also das heißt, er war völlig unfähig, neue Gedächtnisinhalte zu bilden. Er ist neuropsychologisch über Jahrzehnte wirklich eingehend untersucht worden und häufig auch von immer wieder den gleichen Untersuchern. Es stellte sich nach einigen Jahren schon so eine Art Vertrautheit ein. Also das heißt, HM konnte den Untersucher zwar nicht erkennen und auch schon gar nicht beim Namen nennen, aber man merkte nach einiger Zeit auch, dass die Untersucher nicht völlig fremd für ihn waren. Aber trotzdem konnte er nicht wirklich sich daran erinnern, schon mal untersucht worden zu sein. Wenn wir uns aber jetzt seine retrograde Amnesie angucken, also das heißt den Gedächtnisverlust für Ereignisse, die vor der Operation waren, dann zeigt sich ein solches Muster. Hier ist der Zeitpunkt der Operation, das heißt wahrscheinlich 1.9.1953, also September 1953. Und hier sind Ereignisse, die eben davor liegen. Und Sie sehen, dass die Erinnerung für Ereignisse, die unmittelbar davor sind, relativ schlecht ist. Und je weiter man zurückgeht, desto besser wird seine Erinnerung. Und so ab 1948 zurück ist seine Erinnerung völlig unbeeinträchtigt. Also nicht zu unterscheiden von der Erinnerung von nicht hirngeschädigten Patienten. Ich denke, das überspringe ich mal kurz und komme direkt hier zu einem anderen Beispiel. Das ist ein Beispiel aus einer Untersuchungssituation, nicht von Patient HM, sondern von einer Patientin, die unter einer retrograden Amnesie leidet. Der Untersucher fragt, was sind Sie denn von Beruf? Die Patientin antwortet, Lehrerin. Sind Sie fertig mit dem Studium? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich fertig bin. Ich studiere, aber ich weiß nicht was. Was ich jetzt gerade gemacht habe, weiß ich nicht. Wissen Sie nicht, was Sie studiert haben? Englisch. Aber wenn ich wirklich Lehrerin bin, dann muss ich noch ein zweites Fach studiert haben oder studieren. Vielleicht Geschichte? Können Sie sich erinnern, einmal Vorlesungen in Geschichte besucht zu haben? Nein, ich kann mich nur mehr an meinen Geschichtslehrer in der Schule erinnern. Das Fach hat mich interessiert. Das ist ein ganz kurzer Ausschnitt nur, aber man kann darin eigentlich ein paar Dinge ganz schön sehen. Zum einen scheint es so zu sein, dass das autobiografische Gedächtnis sehr stark beeinträchtigt ist, weil sie sagt, sie kann sich nicht an Vorlesungen erinnern an der Uni. Das wäre ja so ein typisches Beispiel, dass man aus der eigenen Geschichte einfach weiß, ich war an der und der Uni und habe da Vorlesungen besucht und dass man so eine lebhafte Erinnerung daran hätte. Das scheint hier nicht vorzuliegen. Gleichzeitig sind aber bestimmte Aspekte des Gedächtnisses auch noch intakt. Ganz interessant ist zum Beispiel dieser Abschnitt. Wenn ich wirklich Lehrerin bin, dann muss ich noch ein zweites Fach studiert haben. Das ist typisches semantisches Wissen. Wenn man Lehrerin ist, dann hat man noch ein zweites Fach studiert. Das hat sie nicht vergessen. Das sitzt so fest sozusagen, dass dieses Wissen nicht verloren gegangen ist. Und auch noch ein weiteres Beispiel dafür, dass weiter zurückliegende Erinnerungen meistens intakt sind. An den Geschichtslehrer in der Schule kann sie sich sehr gut erinnern. Das ist ja auch autobiografisches Wissen, aber das liegt weiter zurück. Und deswegen ist es noch vorhanden. Also zusammenfassend, welche Gedächtnisinhalte sind meistens betroffen bei der retrograden Amnesie? Vor allem das autobiografische Gedächtnis. Meistens relativ erhalten ist das semantische Gedächtnis und das autobiografische semantische Gedächtnis. Das ist das, was ich gerade sagte. Das ist so das Faktenwissen über das eigene Leben. Zu welcher Schule bin ich gegangen? In welcher Stadt bin ich geboren? Solche Dinge. Das ist meistens noch da, weil das eben auch keine wirkliche Erinnerung mit Kontextinformationen beinhaltet. Das bedeutet also, autobiografisches Gedächtnis ist gestört und semantisches Gedächtnis erhalten. Das könnte dafür sprechen, dass diese beiden Arten des Gedächtnisses tatsächlich unterschiedliche Systeme repräsentieren, die auch von unterschiedlichen Hirnarealen geleistet werden. Andererseits muss man allerdings auch sagen, dass semantisches Wissen häufig früher erworben wird. Also das heißt, viele Dinge, die wir semantisch wissen, also angefangen von der Erkennung von Objekten bis hin zu dem Eingangsbeispiel mit dem Kolosseum, dass das in Rom ist und dass Rom die Hauptstadt von Italien ist, das sind meistens Dinge, die man doch relativ früh im Leben lernt. Und auch innerhalb des autobiografischen Gedächtnisses sind ja Erinnerungen, die weit zurückliegen, meistens noch vorhanden. Gibt es soweit Fragen zu dem, was ich bisher vorgestellt habe? Dann würde ich nämlich jetzt zu einem etwas neuen Sinnabschnitt kommen, nämlich zu Defiziten im semantischen Gedächtnis. Die treten nämlich auch auf nach Hirnschädigungen, wenn auch selten. Also häufig ist nach Hirnschädigungen das semantische Gedächtnis relativ erhalten. Es gibt aber eben auch Ausnahmen und die sind aus theoretisch-wissenschaftlicher Perspektive besonders interessant. Und zwar gibt es ungefähr seit den 80er Jahren eine lebhafte Diskussion innerhalb der Neuropsychologie oder kognitiven Neurowissenschaft, wie denn das semantische Gedächtnis aufgebaut ist. Das hört sich vielleicht jetzt so ein bisschen abstrakt an, wird aber vielleicht gleich noch ein bisschen klarer. In den 80er Jahren wurden zum ersten Mal Patienten beschrieben, bei denen selektiv das Wissen entweder über lebende Dinge, also Tiere im weitesten Sinne, nicht mehr vorhanden war oder über nicht lebende Dinge. Ich werde das jetzt ein bisschen genauer erklären, was damit gemeint ist. 1984 beschrieben Warrington und Challis zwei Patienten, bei denen genau so ein Defizitmuster zu finden war. Diese Patienten hatten kein Problem damit, Bilder oder auch Wörter, die zum Beispiel ein Feld oder hier einen Kompass oder einen Mülleimer zeigten oder beschrieben, zu definieren. Also das heißt, wenn man den Patienten gesagt hat, was ist ein Zelt oder man hat ein Bild von einem Zelt gezeigt, dann hat dieser Patient als Beispiel völlig richtig geantwortet, das ist eine temporäre Unterkunft für draußen oder ein Kompass zeigt einem die Richtung an, in die man geht und so weiter. Also absolut keine Beeinträchtigung. Demgegenüber hatte der gleiche Patient aber ein eklatantes Defizit beim Erkennen und beim Definieren von lebenden Dingen. Also wenn man diese Tiere gezeigt hat, dann hat der Patient entweder falsch geantwortet oder direkt gesagt, ich weiß nicht, was das ist. Und das gleiche Muster wurde bei einem zweiten Patienten gefunden. Hier sieht man das einfach nochmal grafisch aufbereitet. Das sind zwei einzelne Patienten. Das ist die Wiedererkennungs- oder Identifikationsleistung für nicht lebende Dinge, also Kompass, Zelt und so weiter, die sehr gut bis oder normal bis sehr gut ist, und demgegenüber ein eklatantes Defizit beim Erkennen von lebenden Dingen. Hier ein ganz kurzer Überblick über die Literatur, angefangen in den 80er Jahren bis Anfang des letzten Jahrzehnts, wo einfach aufgelistet ist, wie häufig solche Fälle in der Literatur beschrieben worden sind. Der schwarze Balken bezeichnet die Häufigkeit für das Defizitmuster, was ich gerade gezeigt habe, wo also das Wissen über biologische Entitäten, also im weitesten Sinne Tiere, beeinträchtigt war. Und demgegenüber seltener, aber auch vorkommend das umgekehrte Muster, dass das Wissen über nicht lebende Dinge, also künstliche Dinge oder vom Menschen gemachte Dinge ausgefallen ist, aber für Lebende wiederum nicht. Sie können sich vorstellen, dass die Untersucher, die das zum ersten Mal gefunden haben und beschrieben haben, auch auf sehr viel Skepsis gestoßen sind, weil das auf den ersten Blick ein sehr überraschendes Muster ist. Und dieses Defizitmuster hat dazu Anlass gegeben, verschiedene Theorien aufzustellen über die Organisation des semantischen Gedächtnisses. Die einfachste Theorie ist eigentlich die, dass man sagt, naja, wenn es Patienten gibt, bei denen selektiv das Wissen über lebende oder nicht lebende Dinge betroffen ist, dann muss es zwei unterschiedliche Speicher im Gehirn geben, einen für lebende und einen für nicht lebende. Und es gibt auch tatsächlich Hinweise, dass das so sein könnte. Es gibt aber auch eine andere Theorie, die dem ein bisschen widerspricht. Das sind die sogenannten Sensory Motor Theories oder modalitätsspezifischen Theorien. Die gehen davon aus, dass für verschiedene Wissenskategorien, also lebende oder nicht lebende Dinge, dass da verschiedene Modalitäten, Sinnesmodalitäten, unterschiedliches Gewicht haben. Und zwar, wenn Sie sich vorstellen, Sie sehen Tiere und sollen ein Tier von einem anderen unterscheiden, dann ist dafür vor allem visuelle Information sehr wichtig. Das heißt, wir sind gewohnt, Tiere anhand visueller Eigenschaften zu identifizieren oder zu differenzieren. Also Hunde und Katzen haben vier Beine solche Dinge helfen uns, Tiere richtig zu identifizieren. Und das macht auch evolutionär Sinn, weil es ja eventuell auch gefährliche Tiere geben kann. Und es ist ein evolutionärer Vorteil sozusagen, wenn man in der Lage ist, schnell ein gefährliches von einem nicht gefährlichen Tier zu unterscheiden. Demgegenüber, wenn Sie an Dinge denken, die nicht lebend sind, vor allem an so Dinge denken wie Werkzeuge oder Objekte, mit denen man irgendetwas machen kann, die sind sehr häufig und sehr stark durch die Funktion definiert, beziehungsweise durch die Art, in der man sie benutzen kann. Also Tiere, da spielt visuelle Information eine große Rolle, oder bei Objekten, da steht die Funktion und die Art der Benutzung im Vordergrund. Zum Beispiel, wenn Sie an einen Hammer denken, dann ist es sehr wichtig oder ist es eine sehr relevante Information, was Sie mit dem Hammer machen können, wie Sie den anfassen müssen und wie Sie ihn benutzen können und wofür er überhaupt gut ist. Das heißt, es könnte sein, dass bei Patienten, wo eher visuelle Information nicht mehr so gut verarbeitet werden kann, dass die dann ein Defizit haben beim Erkennen von Tieren, wohingegen Patienten, bei denen Wissen über die Funktion oder Manipulation von Objekten ausgefallen ist, dass sie eben eher ein Problem damit haben, nicht lebende Dinge zu erkennen. Und eine weitere Annahme dieser Theorien ist noch, dass diejenigen Modalitäten, die beim Wissenserwerb über ein bestimmtes Objekt aktiv waren, dass die auch bestimmen, wo im Gehirn das Objekt oder das Wissen über das Objekt gespeichert ist. Also mit einfacheren Worten, wenn ein Hammer, wenn man lernt, einen Hammer zu benutzen, dann nimmt man den in die Hand und benutzt den und bestimmte Hirnregionen sind aktiv, während ich diesen Hammer benutze. Und später, wenn der Hammer in meinem Gedächtnis repräsentiert ist, dann ist er in diesen gleichen Hirnarealen, die aktiv waren, als ich den Hammer benutzt habe, in diesen gleichen Hirnarealen ist dann auch das Wissen über diesen Hammer gespeichert. Ich werde gleich noch ein bisschen genauer darauf eingehen, aber das ist die Grundidee. Genauso, wenn man als Kind anfängt, über verschiedene Tiere zu lernen, dann lernt man eben anhand visueller Informationen in Büchern oder weil man Tiere in Natura sieht. Und weil eben diese visuelle Information beim Lernen über Tiere so wichtig war, deswegen ist später auch das Wissen über Tiere in solchen Hirnregionen gespeichert, wo visuelle Information verarbeitet wird. Das ist die Grundannahme. Also es kommt darauf an, welche Erfahrungen wir mit den verschiedenen Objekten gemacht haben. Ja?
Es sind ja im Grunde genommen bestimmte Gehirnzustände, die auch gespeichert werden, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Da sind ja auch Emotionen beteiligt, taktile Reize, Hören und so weiter. Das ist ja immer gleichmäßig. Und insofern habe ich da jetzt ein bisschen Probleme mit dieser Trennung. Weil im Grunde genommen, wenn ich so ein Ereignis gespeichert habe, ist doch im Grunde genommen egal, ob es jetzt ein haptisches oder sonst was. Ich erinnere ja immer im Grunde genommen das gesamte Schema.
Also Sie haben vollkommen recht, dass man natürlich diese Sinnesmodalitäten nicht so ganz so trennen kann. Aber es kommt, also in dieser Theorie, kommt es darauf an, welche sensorische Erfahrung die dominierende ist sozusagen. Wenn Sie zum Beispiel nochmal an diesen Hammer denken, die dominierende Erfahrung ist, dass man den in die Hand nehmen und bewegen kann. Natürlich, wenn man den irgendwo draufschlägt, dann macht er auch ein Geräusch. Und dieses Geräusch, das werde ich auch gleich noch kurz zeigen, von einem Objekt wie einem Hammer, das kann auch dazu führen, dass bestimmte Hirnareale aktiv werden, die das Wissen über diesen Hammer speichern. Aber es ist schon, oder die Theorie sagt zumindest, dass für verschiedene Objekte verschiedene unterschiedliche Modalitäten besonders wichtig sind. Aber natürlich besteht die Erfahrung mit einem Objekt immer eigentlich aus mehreren Modalitäten. Das ist, soweit ich weiß, noch nicht untersucht worden. Das ist aber eine ganz spannende Frage. Eigentlich eine Frage, die wir uns auch genau, zumindest von der Logik her, im Moment angucken wollen. Aber soweit ich weiß, gibt es da keine Studien zu. Es wäre natürlich naheliegend zu vermuten, dass individuelle Unterschiede im Lernen oder im Umgang mit Tieren oder auch mit Objekten, mit nicht lebenden Objekten auf der anderen Seite, dass die einen großen Einfluss auf diese Repräsentation haben. Ich werde gleich noch ganz kurz, weil ich befürchte, dass ich insgesamt ein bisschen zu lange brauche, werde ich ganz kurz mal auf eine Studie aber eingehen, wo wir eine ähnliche Frage stellen. Das werde ich, glaube ich, mal ganz kurz überspringen und gehe mal direkt hierhin. Und zwar habe ich Ihnen hier einfach mal ganz kurz Bilder mitgebracht aus einer Übersichtsarbeit. Ich werde Ihnen erklären, was hier zu sehen ist. Und zwar sehen Sie hier in unterschiedlichen Farben die Hirnareale, die aktiv waren, wenn Probanden im Scanner lagen, also im funktionellen Kernspintomographen. Und wenn Sie die Aufgabe hatten, mit der rechten Hand eine Pantomime durchzuführen, dass Sie bestimmte Objekte benutzen. Beispielsweise sollten Sie sich vorstellen, dass Sie einen Hammer benutzen und das einfach machen, während Sie im Scanner liegen. Ich weiß nicht, ob jemand das schon mal gesehen hat, da ist relativ wenig Platz in diesem Scanner, aber man kann die Hand so ein bisschen bewegen. Und die Probanden sollten also Objekte benutzen, die Objekte waren aber nicht mit im Scanner, sondern sie sollten sozusagen nur die Pantomime machen. Und das sind die Hirnareale, die da in unterschiedlichen Studien aktiv waren. Grob kann man sagen, stärkere Aktivierung in der linken Hemisphäre, vor allem frontal und parietal, in den Hirnregionen, die eben für motorische Aktionen vorgesehen sind oder verantwortlich sind. Es ist anders organisiert, aber nicht ganz spiegelverkehrt. Also auch bei Linkshändern würde man bei dieser Aufgabe wahrscheinlich stärkere Aktivierung links sehen, aber es ist schon so, dass Händigkeit die Organisation des Gehirns beeinflusst. Nee, das kann man eigentlich nicht sagen, sondern es gibt bestimmte Funktionen, die bei Rechtshändern typisch lateralisiert sind. Beispielsweise Sprache sitzt eher links und räumliche Informationen oder räumliches Vorstellungsvermögen eher rechts. Und bei Linkshändern ist es so, dass im Mittel diese Spezialisierung der Hemisphären nicht so stark ausgeprägt ist. Also das heißt, wir haben jetzt nicht plötzlich die Sprache rechts sitzen bei Linkshändern, aber es ist so, dass die rechte Hemisphäre ein bisschen mehr Sprachverarbeitungskapazität hat, als das bei Rechtshändern der Fall wäre. Also die Hemisphärendominanz, die man bei Rechtshändern sieht, die ist nicht so stark ausgeprägt bei Linkshändern. Also das waren die Hirnareale, die aktiv sind, wenn man ein Werkzeug benutzt. Ganz ähnliche Areale sind aktiv, wenn man sich nur vorstellt, dass man das Objekt benutzt, ohne tatsächlich diese Pantomime auszuführen. Und, besonders interessant, wenn man Werkzeuge anschaut, ohne eine bestimmte Aufgabe zu haben, also nur Bilder von Werkzeugen anschaut, die auch in relativ schneller Folge kommen, dann sind Hirnareale aktiv, die zwar nicht identisch sind mit den anderen, die wir gesehen haben, die aber überlappen. Das heißt, nur das Angucken von Werkzeugen aktiviert schon Areale, die typischerweise benutzt werden oder rekrutiert werden, wenn ich ein Objekt benutze. Das sind Areale, die im motorischen Kortex zum Teil liegen, also in dem Teil des Gehirns, der wirklich für motorische Aktionen auch verantwortlich ist. Und das bedeutet, dass tatsächlich die Repräsentation dieser Werkzeuge zum Teil zumindest in solchen Hirnarealen beheimatet ist, die auch aktiv sind, wenn ich ein Werkzeug benutze. Also letztlich ist das ein Hinweis, dass diese modalitätsspezifische Theorie zumindest im Ansatz stimmt. Und das geht ein bisschen in Ihre Richtung. Wenn man nur Geräusche hört, die typischerweise mit dem Benutzen eines Objektes assoziiert sind, beispielsweise, dass ein Hammer irgendwo aufschlägt, dann sieht man auch Aktivierungen in frontalen Hirnarealen. Die sind zwar nicht ganz so ausgeprägt, aber selbst das aktiviert schon sozusagen dieses Netzwerk. Direkt, ja, okay.
Mhm. Aber wie breit ist das Spektrum, wenn ich verschiedene Personen habe, also Person A, B und C? Also sind diese Areale immer sehr gleich oder sind die sehr schwankend in ihrer Ausweitung?
Die sind sehr schwankend. Also was Sie hier sehen, in unterschiedlichen Farben, das sind die Ergebnisse unterschiedlicher Studien. Und jede Studie für sich veröffentlicht aber auch nur Ergebnisse von einer Gruppe von Probanden. Das heißt, was Sie hier sehen, ist letztlich die Variation zwischen verschiedenen Gruppen von Probanden. Daraus kann man vielleicht so ein bisschen ableiten, wie groß dann erst die Varianz zwischen einzelnen Personen sein muss. Also wenn Sie beispielsweise 20 Personen untersuchen, das ist so eine typische Größe für eine solche Untersuchung, dann sehen Sie eben bestimmte Areale, die im Mittel über alle Probanden aktiv sind. Aber es gibt unheimlich viel Varianz, also das heißt, es gibt dann vielleicht ein Areal oder bestimmte Voxel, so wird das genannt, da wird das Gehirn aufgeteilt in so dreidimensionale Würfel quasi. Es gibt dann bestimmte Areale, die vielleicht nur bei 10 der 20 Leute aktiv sind oder bei 12 oder dann bestimmte auch nur, die bei 5 nur aktiv sind. Und berichtet wird dann aber nur das, wo die Überlappung am größten ist, wo man auf Gruppenebene das findet. Also das ist die eine Seite, es gibt viel Varianz. Gleichzeitig gibt es aber doch auch Areale, die immer wieder in solchen Studien rauskommen, sodass man da schon Rückschlüsse ziehen kann. Ja, dann vielleicht nur ganz kurz zu einer Studie, die wir selbst gemacht haben, wo wir eben genau geguckt haben, was spielt denn die individuelle Erfahrung für eine Rolle für die Repräsentation von Objekten. Und die individuelle Erfahrung, was Sie zum Beispiel auch angesprochen haben mit Tieren, individuelle Erfahrung kann man sehr schwer messen. Das heißt, man könnte natürlich Probanden fragen, jetzt in Bezug auf Tiere, haben Sie Tiere zu Hause, ab welchem Alter und so weiter. Aber das ist dann doch sehr schwierig, weil das retrospektiv ist und man müsste das genau messen, wie viel Umgang mit Tieren die Personen hatten, um jetzt solche Unterschiede rauszufinden. Genau das Gleiche gilt natürlich auch für Objekte. Es gibt natürlich Leute, die haben schon oft einen Hammer in der Hand gehabt und andere vielleicht fast noch nie, und das gilt für andere Objekte dann auch. Und da ist es unheimlich schwer, diese interindividuelle Varianz zu kontrollieren. Deswegen ist es ein Ansatz, den wir verfolgen, dass bisher unbekannte Objekte, also neue Objekte, verwendet werden. Und diese neuen Objekte sollen alle Werkzeuge sein. Das heißt, sie sollen alle manipulierbar sein und eine bestimmte Funktion haben. Und was wir jetzt machen, ist, wir variieren die Erfahrung, die Probanden mit diesen neuen Objekten haben. Und dann messen wir die Hirnaktivität, bevor Probanden etwas über diese neuen Objekte lernen, und nachher und schauen dann nach Veränderungen der Hirnaktivität. Und das sind Beispiele für solche Objekte. Die sind gebaut aus so einem Kinderspielzeug. Also es ist nicht Lego, sondern es ist so was anderes, was eher in Amerika verbreitet ist. Und daraus bauen wir solche Objekte, mit denen man irgendwas machen kann. Irgendeine Nonsensaufgabe zum Beispiel kann man damit eine Flasche anheben und irgendwo anders hinstellen. Jedenfalls haben alle Objekte bewegliche Teile, sodass man die Benutzung dieser Objekte lernen kann. Und wir haben insgesamt 36 von diesen Objekten, die wir in drei Gruppen aufteilen. Und wir lassen also für eine Gruppe von Objekten die Probanden wirklich diese Objekte mal benutzen. Das heißt, wir trainieren die richtig und sagen, so wird das Objekt benutzt, bitte mach das mal selbst für 2 Minuten. Und wir machen insgesamt 3 Trainings. Das heißt, 3-mal haben die Probanden jedes dieser 12 Objekte in der Hand und benutzen die aktiv. Für eine andere Gruppe machen wir nur sogenanntes visuelles Training. Das heißt, wir stellen das Objekt auf den Tisch und sagen, schau dir das mal an, beschreib das mal, wie sieht denn das aus? Aber die Probanden nehmen das Objekt nicht in die Hand. Und eine dritte Gruppe von Objekten, für die findet gar kein Training statt. Und dann messen wir eben die Hirnaktivität, während Probanden im Scanner liegen und die Objekte einfach nur anschauen, bevor es das Training gibt und nachdem es das Training gegeben hat. Und was wir da sehen, erstmal diese bunten Areale hier, unabhängig davon, welche Farbe das ist, das sind Aktivitätssteigerungen im Gehirn, wenn die Bilder angeschaut werden, nach dem Training im Vergleich zu vor dem Training. Man sieht auch hier, dass hier so ein frontoparietales Netzwerk aktiviert wird, was ein bisschen stärker ist auf der linken als auf der rechten Seite. Besonders interessant sind aber natürlich die direkten Vergleiche zwischen den verschiedenen Gruppen von Objekten. Und wenn wir hier Objekte vergleichen, die tatsächlich die Probanden in der Hand gehabt haben und wirklich selber benutzt haben, mit solchen Objekten, für die es kein Training gab, oder mit solchen Objekten, für die nur visuelles Training geleistet wurde, dann gibt es so 2 kleine Areale, einmal frontal und einmal parietal, die stärker aktiv sind, wenn Objekte gesehen werden, für die es dieses Training gab, dass die Probanden die tatsächlich aktiv benutzt haben. Das heißt also, die individuelle Erfahrung mit neuen Objekten hat tatsächlich einen Einfluss auf die Hirnaktivität, wenn ich diese Objekte einfach nur sehe. Ist das klar geworden, was so das Grundmuster dieser Studie ist? Ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich denn noch? Ich hätte noch ein. Gut, ich kann, ja? Genau. Ja, das stimmt. Mhm. Genau, ja, das ist schöner wäre es natürlich, wenn man entweder oder haben könnte. Da haben uns auch viele Gedanken drüber gemacht. Das ist natürlich schwierig, weil wir gerade auch, wenn wir die Hirnaktivität messen, dann werden die Objekte ja im Scanner, dann werden Bilder von diesen Objekten gezeigt. Das heißt, auch diese Objekte, die tatsächlich aktiv benutzt werden, die müssen visuell vertraut sein, damit die Probanden dann auch diesen Aha-Effekt haben und sagen, ah ja, das habe ich ja benutzt. Aber Sie haben natürlich recht, dass es ein zusätzlicher Kanal ist, dass es kein Entweder-Oder ist. Dann wollte ich Ihnen noch, das ist jetzt auch der letzte Teil des Vortrags, ein Syndrom vorstellen, die sogenannte Apraxie, bei der das, was häufig nach Hirnschädigungen zu beobachten ist bei Patienten. Und fehlerhafter Gebrauch von Werkzeugen oder Objekten ist eines der Hauptsymptome der Apraxie. Und von daher besteht da eine Verbindung zu dem, was ich vorher erzählt habe über die Repräsentation von manipulierbaren Objekten im Gehirn. Zunächst mal, was versteht man unter einer Apraxie? Unter Apraxie wird eine Gruppe von Symptomen zusammengefasst, denen gemeinsam ist, dass sie Folge linkshirniger Läsionen sind und dass sie sich in Fehlhandlungen nicht nur der rechten, sondern auch der zur Läsion ipsilateralen linken Körperseite äußern. Die Gliedmaßenapraxie oder allgemein Apraxie manifestiert sich in 3 Arten von Handlungen. Imitieren von Gesten, Ausführen von bedeutungsvollen Gesten auf Aufforderung und Gebrauch von Werkzeugen und Objekten. Und da will ich hauptsächlich darauf eingehen. Also ein Hauptsymptom der Apraxie ist fehlerhafter Gebrauch von Werkzeugen und Objekten. Um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, das Leitsymptom der Apraxie sind fehlerhafte motorische Bewegungen, wobei diese Fehler aber nur in bestimmten Zusammenhängen auftauchen. Gleich werde ich noch Beispiele zeigen. Wichtig ist aber, dass es sich dabei nicht um eine rein motorische Störung handelt. Also das heißt, die Probanden, die Patienten können diese Bewegungen schon ausführen, motorisch, aber trotzdem machen sie bei bestimmten Bewegungen Fehler. Und wie gesagt, ein Hauptsymptom ist eben fehlerhafter Werkzeug- und Objektgebrauch. Was für Fehler treten denn da auf bei diesem fehlerhaften Werkzeug- und Objektgebrauch? Beispielsweise könnte es vorkommen, dass Patienten den Kamm her falsch rum halten, wenn sie sich kämmen wollen, oder dass sie, wenn sie einen Hammer benutzen sollen, dass sie den Hammer gegen den Nagel drücken, anstatt ihn zu schlagen. Dabei ist es häufig so, dass die Funktion des Objekts noch erkannt wird. Wenn also ein Patient einen Hammer in die Hand nimmt und versucht, einen Nagel in die Wand zu drücken, dann erkennt derjenige ja noch, wozu der Hammer eigentlich gebraucht wird. Aber es wird eben quasi falsch benutzt, also es wird falsch an die Sache herangegangen. Das überspringe ich auch mal kurz. Es gibt im Prinzip zwei Zugänge zu motorischen Programmen der Objektnutzung. Wenn Sie sich vorstellen, bei diesem einfachen Beispiel mit dem Hammer, wenn Sie einen Hammer sehen und den benutzen sollen, dann ist die einfachste Möglichkeit, dass im semantischen Gedächtnis sozusagen eine Gebrauchsanweisung gespeichert ist, umgangssprachlich formuliert. Das heißt, im semantischen Gedächtnis ist gespeichert, wie dieses Objekt, wie dieser Hammer zu benutzen ist. Und wenn dieses Wissen vorhanden ist, dann bereitet es Ihnen keine Probleme, diesen Hammer richtig zu benutzen. Es kann aber auch sein, dass, wenn Sie so einen Hammer sehen, dass Sie aus der Struktur dieses Objekts die Funktion schon erschließen können. Also das heißt, Sie sehen, Sie haben zwar vielleicht vergessen, wofür das eigentlich zu gebrauchen ist, aber wenn Sie das zusammen mit einem Nagel sehen, dann können Sie aus der Struktur dieses Objekts schon erschließen, ach ja, das hat einen langen Stiel, dann fasse ich das mal an, und das hat einen schweren Kopf, also den schlage ich dann mal gegen den Nagel. Und bei Apraxie ist es wahrscheinlich so, dass beides beeinträchtigt ist. Was man eben auch häufig sieht bei der Apraxie, ist die fehlerhafte Ausführung bedeutungsvoller symbolischer Gesten. In der Diagnostik werden zum Beispiel folgende Sachen eingesetzt. Die Patienten werden aufgefordert, machen Sie mal eine Bewegung wie beim Zigarettenrauchen oder tun Sie so, als würden Sie einen Schnaps trinken. Zeigen Sie mir einen Vogel oder machen Sie eine lange Nase. Das sind alles Dinge, die zum Teil ja auch mit Objekten zu tun haben, zum Teil aber auch wirklich nur symbolische Handlungen sind, die im Grunde jedem vertraut sind. Und Patienten mit Apraxie haben dabei Probleme, diese Handlungen auszuführen. Gleichzeitig gibt es auch Probleme bei dieser Patienten häufig bei bedeutungslosen Gesten. Wenn man also den Patienten beschreibt, bitte legen Sie mal die geöffnete Hand in weitem Bogen auf die andere Schulter. Also sowas, was einem Gesunden auf verbale Aufforderung eigentlich keine Probleme bereiten würde, das können diese Patienten häufig auch nicht mehr. Hier ist so ein Beispiel für die fehlerhafte Imitation von bedeutungslosen Gesten. Das hier ist der Untersucher und der macht eine bestimmte Handstellung vor. Und zwei unterschiedliche Patienten sind hier abgebildet, schematisch, die es nicht schaffen, diese Handstellung zu imitieren. Also es ist so, dass irgendwie die Stellung der Hand relativ zum Kopf nicht erfasst wird und nicht umgesetzt werden kann. Wie Sie hier sehen, zum Teil kommt das so ein bisschen der geforderten Bewegung nahe, aber es erreicht sie nicht ganz. Hier habe ich jetzt noch ein Beispiel, ein Filmbeispiel von einem Patienten, wo Sie, glaube ich, relativ eindrucksvoll sehen, was für Probleme bei diesen Patienten vorherrschen. Das ist ohne Ton, aber es wird mit Schrift immer eingeblendet, was jetzt gerade gefordert wird vom Untersucher. Ich hoffe, dass der Film läuft. Ja. Dann leuchtet manchmal Imitation hier unten auf. Ich weiß nicht, ob das alle sehen können. Das heißt, manchmal macht der Untersucher dann die Bewegung vor. Ich denke, das reicht. So, also, ja. Ja, das bekommt er mit. Also hier haben wir jetzt Beispiele gesehen für symbolische Gesten, die eben nicht weder auf verbale Aufforderung noch in Imitation umgesetzt werden konnten. Und das kann man auffassen auch als Störung des semantischen Gedächtnisses, weil eben sowas wie ein Vogel zeigen dort gespeichert ist. Was das bedeutet? Was bedeutet es, einen Vogel zu zeigen? Welche Bewegungen sind dafür erforderlich, um das umzusetzen? Und typischerweise sieht man eben bei Patienten mit Apraxie verschiedene Symptome. Das eine ist Perseveration, das heißt, dass bestimmte Bewegungen, die nicht adäquat sind, immer wiederholt werden. Sie haben vielleicht gesehen, dann gab es öfter mal eine solche Bewegung, die dann immer wieder auftrat, die aber letztlich nicht die geforderte Bewegung war. Substitution heißt, dass anstatt der geforderten Bewegung etwas anderes gemacht wird. Oder Überschussbewegungen, das heißt, dass übers Ziel hinausgeschossen wird, also bei diesem Übergreifen auf die andere Schulter, dass zum Beispiel viel zu weit gegriffen wird, dass bestimmte Dinge ausgelassen werden oder dass, wenn zum Beispiel Pantomime gemacht werden soll, dass dann ein Körperteil anstelle eines Objekts benutzt wird. Also Sie kennen das sicher, dass man häufig, wenn man Zähneputzen vormachen will ohne Zahnbürste, dann wird sozusagen der Finger als Zahnbürste benutzt. Das ist noch relativ verbreitet, aber das wäre so ein Beispiel dafür, dass der Körperteil dann das Objekt ersetzt bei der Pantomime. Apraxie kann verursacht werden, wie das in der Definition am Anfang schon zum Ausdruck kam, vor allem durch linkshemisphärische Schädigungen, sowohl im Frontalhirn, aber auch im Parietallappen oder auch in subkortikalen Hirnarealen, zum Beispiel in den Basalganglien. Es gibt auch häufig leichtere apraktische Störungen, die sich meistens in so einer Ungeschicklichkeit bei neuen Handlungen äußern. Also die Handlungen sind sehr langsam und umständlich und Dinge, die sonst automatisch von der Hand gehen, also zum Beispiel Kaffee kochen oder ähnliches, die werden dann nicht mehr automatisch gemacht, sondern müssen unter großer Aufmerksamkeitskontrolle gemacht werden und werden dadurch sehr langsam und auch fehleranfällig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Apraxien einzuteilen in verschiedene Klassen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen. Es gibt eine ganz klassische Einteilung nach Liebmann, die schon vom Beginn des 20. Jahrhunderts ist, der zwischen einer ideatorischen und idiomotorischen Apraxie unterscheidet. Bei der ideatorischen Apraxie ist das Bewegungsziel überhaupt nicht klar. Also die Patienten haben sozusagen das Wissen über das Bewegungsziel völlig verloren. Bei der idiomotorischen Apraxie ist das Ziel zwar bekannt, aber irgendwie kann die Bewegung, die dahin führt, nicht richtig umgesetzt werden. Ganz zum Schluss möchte ich nochmal versuchen, das alles ein bisschen zusammenzufassen und auch nochmal den Bogen zu spannen von dem ersten Teil zum letzten Teil mit der Apraxie. Die Repräsentation semantischen Wissens im Gehirn wird durch die Modalitäten, die beim Wissenserwerb beteiligt sind, zumindest beeinflusst. Also das ist das, was ich mit diesen FMRT-Studien gezeigt habe, dass Objekte, benutzbare Objekte tatsächlich, wenn man sie nur anschaut, Hirnareale aktivieren, die auch bei der Benutzung dieser Objekte beteiligt sind. Man muss allerdings auch sagen, die andere Theorie zur Organisation semantischen Wissens im Gehirn, die davon ausgeht, dass bestimmte Hirnareale für bestimmte Kategorien wichtig sind. Also bestimmte Hirnareale nur für lebende und andere Hirnareale für nicht lebende Dinge. Diese Theorie ist auch nicht ganz falsch. Wie so häufig ist es wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, was der Wahrheit am nächsten kommt. Das ist dieser zweite Punkt. Es scheint prädestinierte neuronale Schaltkreise für bestimmte Wissenskategorien zu geben. Also für lebende oder nicht lebende Dinge, Hirnareale, die vor allem bei der Verarbeitung solcher Informationen beteiligt sind. Und der Verlust von semantischen Informationen über die Benutzung von Objekten kann zum Syndrom der Apraxie beitragen. Allerdings ist es nicht immer so, dass bei der Apraxie dass man die Apraxie als reine Gedächtnisstörung bezeichnen kann, sondern es kommen noch andere Komponenten hinzu. Wenn aber das gespeicherte Wissen über die Benutzung von Objekten verloren geht durch eine Hirnschädigung, dann liegt sicherlich eine Apraxie vor. Ja, dann bin ich soweit fertig und danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.